Um Innovationen voranzutreiben, setzen insbesondere größere Unternehmen häufig auf ein oder mehrere Kompetenzzentren, auch Centers of Excellence genannt. Diese Institutionen agieren quasi als eine Art Startup innerhalb der Organisation. So aufgestellt können sie sich ohne die üblichen Zwänge mit neuen Ideen und Trends auseinandersetzen. Aber schlussendlich ist auch ihr Ziel, gemeinsam mit dem Business Lösungen auf die Straße zu bringen. Wie das in der Praxis aussieht und wie man als Leiter diese Aktivitäten koordiniert, darum geht es in der heutigen Folge.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um:
Wie leitet man ein Center of Excellence? Mein Gast in der heutigen Episode ist für treue Zuhörer ein alter Bekannter, nämlich Marc Zimmermann. Marc ist nicht nur ein ausgewiesener Apple-Experte, sondern leitet hauptberuflich das Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der ENBW Baden-Württemberg. Hallo Marc.
Ja, hallo. Schön, heute wieder da zu sein.
Ja, viele Hörer von uns kennen dich als Experten, wenn wir über mobile Trends oder neue Entwicklungen bei Apple sprechen. Aber erzähl doch mal, was du hauptberuflich machst.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ne, die meiste Zeit, wenn ich hier zu Gast sein darf, reden wir über das Apple-Ökosystem. Freut mich sehr, dass wir heute mal über ein anderes Thema, nämlich über das reden, was eigentlich meinen normalen Alltag bestreitet. Hauptberuflich verantworte ich nämlich das ganze Thema der Entwicklung mobiler Lösungen bei der ENBW. Genau genommen leite ich dort ein Kompetenzcenter, passt ja auch zum heutigen Titel, was ein crossfunktionales Team darstellt, das für die verschiedenen Marken der ENBW zusammen mit den jeweiligen Fachabteilungen, ist das richtige Wort, Mann, ein bisschen am Stottern, Lösungen erarbeiten für die jeweiligen Kunden, sei es Endkunden des Konzerns, aber auch für interne Mitarbeiter, damit die mit mobilen Lösungen ihren Arbeitsalltag besser und effizienter verrichten können oder auch mit uns als Kunde von uns mit uns interagieren können. Ja? Wenn es dich zum Beispiel interessiert, welche Leistungsdaten, um mal mit einem ganz anderen Thema zu kommen, unsere Erzeugungsanlagen haben, sei es Photovoltaik, sei es Wasserkraft, also Laufwasser, Pumpspeicher, Windkraftanlagen, dann gibt es zum Beispiel eine App im Store, die heißt eCockpit. Und wenn dich das interessiert oder wenn du Anteile an solchen Anlagen besitzt, kannst du dich da informieren oder wenn du elektrisch unterwegs bist. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt ein Elektroauto hast. Ich bin seit jüngstem auch Elektroautofahrer privat. Dann ist das ganze Thema von finden, laden, bezahlen. Also wie komme ich an eine Ladesäule? Wo gibt es Ladesäulen? Wie kriege ich Strom ins Auto? Auch durch eine jetzt mittlerweile auch mehrfach preisausgezeichnete Mobility Plus App, sei es iOS, sei es Android, ja, auch da bieten wir entsprechende Lösungen an. Kannst du dich quasi im europäischen Raum bewegen und sicher sein, dass du hier an dieser Stelle für das, wie gesagt, das Thema Finden, Laden, Bezahlen ein entsprechendes Hilfsmittel in deiner Hosentasche hast. Und abseits von den Apps, die es halt im öffentlichen Store gibt, ich habe ja gesagt, wir bauen noch ganz viel für interne Kollegen und Kollegen, haben wir mittlerweile intern über 90 Apps gebaut, die unsere Mitarbeitenden bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen.
Ja, die Bedeutung der Digitalisierung wird ja immer von Unternehmen betont. Welche Rolle spielt denn das denn konkret in deiner Erfahrung, in deiner Tätigkeit für den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens wie jetzt der ENBW natürlich?
Also die ENBW als Energieversorger hat, wen hat es gewundert, ein sehr starkes Geschäftsmodell, das darauf basiert, dass wir Assets wie Kraftwerksanlagen, aber auch Ladeinfrastruktur in der Landschaft haben und wir so die Versorgung des Landes als auch unserer Kunden gewährleisten und auch sicherstellen müssen. Der Grad der Digitalisierung in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern wird dabei maßgeblich sein, gegenwärtig und zukünftig erst recht, über den Erfolg des Konzerns als Ganzes. Und wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann ist Digitalisierung für uns nicht eine Frage von, okay, da muss jetzt mal eine Menge Geld investiert werden oder da muss eine gewisse Technik eingeführt werden oder es muss, ich sage jetzt mal, angeordnet werden, ne? Ab morgen verwendet ihr jetzt alle KI, ab morgen müsst ihr. Ist es eigentlich viel mehr, dass wir versuchen, die Mitarbeitenden dazu zu befähigen, in so einer, ich sage jetzt mal, in eine digitale Denke zu kommen, ja, sich zu überlegen, wie kann uns das helfen? Wie können wir quasi, ja, teilweise bestehende Pfade, teilweise neue Pfade mit Hilfe der Digitalisierung betreten? Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt sagen, nach dem Motto, okay, alles, was irgendwie heute in Papier und sonst wie existiert, muss morgen sofort 1:1, ja, 1:1 ist das Zauberwort, in einen digitalen Prozess überführt werden. Das heißt eigentlich eher, dass man halt gucken muss, was macht Sinn, was kann man eventuell anpassen und optimieren, weil ein Prozess, der vielleicht vorher schlecht war, der ist danach immer noch schlecht, dafür aber digitalisiert, ne? So sollte es am Ende vom Tag nicht sein.
Und im Grunde ist das sagt ja auch schon Thorsten Dirks damals, Deutschlandchef von O2.
Ja.
Wenn Sie einen scheiß Prozess Digitalisierung haben, haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Das sagt eigentlich aus im Prinzip.
Schön, dass du das Zitat gebracht hast. Ich wollte das jetzt in der Ausdrucksweise heute so nicht bringen, aber du sprichst jedem aus dem Herzen mit dieser Aussage. Und im Grunde ist halt, das würde ich gerne noch abschließend dazu sagen, Digitalisierung dann erfolgreich, wenn sie halt den Menschen hilft, ne? Dinge zu tun, neue Dinge zu tun, alte Zöpfe abzuschneiden, neue Wege zu beschreiten, weil nichts ist beständiger als der Wandel selbst. Und da versuchen wir halt mit mobilen Lösungen durch das Kompetenzzentrum unseren Beitrag zu leisten.
Das sind natürlich dann schon gewaltige Herausforderungen, die da auf das Kompetenzzentrum, es gibt ja wahrscheinlich auch mehrere bei ENBW, denke ich jetzt mal, zukommen. Kannst du mehr über das Konzept eines solchen Kompetenzzentrum erzählen?
Es ist immer spannend, dass, wenn man es ganz schnell hintereinander, ganz oft Kompetenzzentrum, da kriege ich auch immer einen Knoten in die Zunge. Also wir haben durchaus mehr als ein Kompetenzzentrum innerhalb des Konzerns. Es gibt auch ganz viele andere Kollegen und Kolleginnen, die einen wertvollen Beitrag leisten. Wenn wir aber uns um das Thema Kompetenzzentrum beschäftigen, da kann man vielleicht sagen, ein Kompetenzcenter, also oder auch wir nennen uns teilweise ja auch Center of Excellence, das hast du ja auch im Intro nochmal erwähnt gehabt.
COE.
Stellt quasi eine zentrale Einheit bei uns innerhalb der IT dar, die sich für die übergreifende Entwicklung, die Förderung und Umsetzung von Best Practice, die Etablieren von Standards, das Aufzeigen von Innovationen aus ihren jeweiligen Kernkompetenzen heraus, sich darauf konzentriert und das quasi in den Konzern trägt. Ein Kompetenzcenter soll dabei nämlich die Leistungs- und Wertorientierung durch Zentralisierung, Standardisierung erhöhen, Redundanzen reduzieren. Ja, du musst nicht in vielen verschiedenen Bereichen, jetzt an meinem Beispiel App-Entwickler, aufbauen, sondern du hast eine Einheit, die App-Entwickler bereitstellt, die sich darum kümmert, dass die entsprechend geschult sind, dass sie sich entsprechend mit der Thematik auskennen und auf die dann zurückgegriffen werden können, um dann zum Beispiel auch die Effizienzen in anderen Bereichen, in anderen Fachbereichen zu erhöhen, wenn dann dort nach mobilen Lösungen gesucht wird. Und die Wertschöpfung soll sich dabei nicht nur quasi bei uns erstrecken, sondern halt mehrere Einheiten der IT-Organisation zusammenfassen, ja, und dort halt einen positiven Einfluss haben. Und genau dieses übergreifende Kooperationsformat eines Kompetenzzentrums eignet sich daher insbesondere für solche strategischen und komplexen Initiativen. Du gründest nicht ein Kompetenzzentrum so nach dem Motto, heute machen wir mal Drucken, morgen machen wir Mailversand, ja. Das sollte dann etwas sein für neue Technologien, für kritisch zukunftsrelevante Technologien, für Skills, die vielleicht Sinn machen, an einer Stelle zu bündeln und nicht an 10 verschiedenen Stellen im Konzern aufzubauen, wo also spezielles Know-how, was ich eben sagte, oder spezielle Innovationskraft gefördert wird. Und von der Seite versuchen wir uns daran zu orientieren. Und wenn wir das mal mit einem Beispiel machen, also wir versuchen im Kompetenzzentrum beispielsweise nicht nur mobile Lösungen für den Konzern zu erstellen, wir versuchen also nicht nur die Menschen zu befähigen, mit individuell zur Verfügung gestellten Lösungen zu arbeiten, wir versuchen auch dafür zu sorgen, dass wir beispielsweise all das, was an Innovationen stattfindet, ich meine, werf mal einen Blick auf Wearables, ne? Das ist jetzt bei uns an dem Beispiel Apple Watch, werf mal einen Blick auf VR, VR, das ist das, was jetzt beispielsweise mit der Apple Vision Pro oder jetzt auch mit Orion von Meta demnächst oder mit der Meta Quest gemacht wird, da versuchen wir ja auch dem Konzern zu helfen und zu zeigen, was geht dort, was kann man damit machen und dabei nicht nur Produkte zu bauen, die jetzt vielleicht für Endkunden spannend sind oder für interne Mitarbeitende spannend sind, sondern auch Lösungen zu schaffen, um vielleicht auch neue digitale Geschäftsmodelle zu erschließen. Ja, wenn du beispielsweise mal im Internet guckst, du hast, wir haben ja auch damals schon mal vor einiger Zeit davon berichtet, von unserem digitalen Schutzengel, der Neva-App, die haben wir uns quasi eigenständig einfallen lassen, zusammen mit dem Fachbereich, haben sie konzeptioniert zusammen mit dem Fachbereich, haben sie gemeinsam mit dem Fachbereich umgesetzt und mittlerweile hat sie quasi das Produktportfolio nach außen hin unterstützt und wird jetzt am Markt für andere Businesskunden angeboten. Und das alles kriegst du halt hin, wenn du, ich sage jetzt mal so ein bisschen, ja, ein Team hast, das sich dazu verschreibt, solche Innovationen auch mal anzugehen aus dem über den Arbeitsalltag hinaus?
Das sind ja dann wahrscheinlich Experten, Spezialisten auf ihrem Gebiet, die dann irgendwie zusammengehalten werden, geführt werden müssten und gleichzeitig dringen da verschiedene Faktoren auf sie ein. Wie macht man das denn am besten?
Also es ist tatsächlich so, dass du in dem Team, aktuell sind wir jetzt bei unserem Kompetenzzentrum, ich kann ja hauptsächlich für unser Kompetenzzentrum sprechen, das ist auch sehr unterschiedlich bei den anderen Kompetenzzentren beziehungsweise auch bei den anderen Teams, wir sind 12 Personen. Die Zusammenarbeit, die wir zwischen den Bereichen haben, das ist halt das, was gefühlt so ein bisschen entscheidend ist und auch zwischen den Menschen haben. Ja, Design, Technik, aber auch internes Marketing. Das vergessen ja ganz viele, ne? Also Marketing ist für nicht nur...
Ist, ja, das sagen wir, ist auch wichtig. Ja.
Ob es das nur das
Wenn
Wichtigste
man die
ist,
also loskriegt.
Ja, also wir sollten schon Lösungen und nicht nur PowerPoints erstellen. Ja, das wäre schon wichtig. Aber trotzdem geht das bei vielen nicht so einfach von der Hand. Wenn man mal so guckt, ne, tue Gutes und rede darüber. Das fällt ja doch vielen. Ich würde das mal für ITler allgemein mal sprechen, wie das in anderen Abteilungen ist, muss man mal gucken. Aber das fällt ja vielen schwer, ne? Tue Gutes und rede darüber. Und daher möchte ich stetig dabei sein, eine Kultur zu fördern, in der alle Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten, sich gemeinsam für eine Lösung verschreiben, ja, dass sie die besten Elemente aus ihrem einzelnen Know-how-Skill vereinen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir Kopfmonopole haben, ja. Also es gibt Menschen, die kennen sich mit KI aus, es gibt Menschen, die kennen sich mit Swift-Entwicklung aus, es gibt Menschen, die kennen sich mit besonders gut mit Benutzerführung aus, dass die sich zusammen einem Produkt verschreiben, einer Lösung verschreiben. Ja, und dabei geht es vor allem auch um Vertrauen in die Menschen, ja, und in eine Kultur, die es halt auch erlaubt, dass man Fehler machen darf. Nicht jeder ist frei von Fehlern. Und wer Angst haben muss, dass wenn er einen Fehler macht, ich sage jetzt mal sinngemäß, den Kopf abgerissen kriegt, der wird ja keine neuen Wege beschreiten. Der wird ja dann nicht anfangen und sagen, komm, du, so eine Neva ist auch eine gute Idee. Lass uns doch mal eine App für den Markt draußen bauen. Wenn man davon Angst hat, ja, genau, ja. Dazu muss man die Leute ja auch befähigen. Und was halt auch wichtig ist, sind wir mit 12 Mann sicherlich nicht groß, aber selbst innerhalb der 12 Mann, wir haben tatsächlich nur Jungs, darum darf ich das eigentlich auch genau genommen so sagen, bilden wir nochmal zusätzlich kleinere, agile Teams, ja, die schnell reagieren können. So eine Art, ich sag jetzt mal, alte Metapher von früher habe ich irgendwo mal in einem Buch gelesen, ja, von Schnellbooten, die innerhalb der Fluten des Konzerns manövrieren, die eigenständig für sich entscheiden können, zusammen mit dem Fachbereich, wie wir Lösungen weiterentwickeln. Wenn halt etwas nicht klappt, dann haben die auch die Mentalität, okay, wir wissen halt nur nicht, wie es geht, weil unmöglich ist in Software schwierig. Ja. In Physik kann ich sagen, die Physik kann ich nicht brechen. Aber mit Software, wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann habe ich es vielleicht noch nicht gefunden. Das ist halt ganz, ganz, ganz witzig und spannend, finde ich. Und wenn man das mal vielleicht auf Prinzipien runterbricht, die man sich verschreiben könnte, dann würden mir da ein paar einfallen. Ja. Zum Beispiel sowas wie Klarheit. Für wen arbeite ich denn? Ich finde das wichtig, ja, sich unermüdlich bei der Erstellung von Produkten und Lösungen auf den Menschen zu konzentrieren, für den man das baut. Das muss nicht unbedingt der sein, der es beauftragt. Ja? Sinngemäß, der Manager am Schreibtisch möchte eine Lösung, aber der Mitarbeiter draußen im Feld soll damit arbeiten. Also es ist doch wichtig, diesen Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen und diesen Mitarbeitenden zu helfen, mit der Lösung, die man baut, seine Arbeit besser verrichten zu können. Damit erreichst du grundsätzlich die Ziele von dem Manager, der das beauftragen möchte, durchaus, aber du setzt halt den Anwender in den Mittelpunkt. Also es ist also entscheidend, die Bedürfnisse des Nutzers zu beachten und immer im Sinne, also im Hinterkopf zu behalten und denen halt eine Lösung zu geben, die sie auch gerne nutzen können, ja, sie dabei auch zu integrieren. Es geht nicht darum, denen zu sagen, guck mal, hier ist eine tolle Maske, die kann funktional all das, was du brauchst, sieht aus wie die Nacht und behandelt eigentlich gar nicht das, was der Mitarbeiter draußen braucht. Das mag der doch nicht, das liebt er doch nicht. Der muss doch, ich finde es immer wichtig, wenn jemand etwas auspackt und sagt, oh, das ist toll, das hilft mir und in meinem Arbeitsalltag, ich komme damit viel besser mit meinen Aufgaben, die ich habe, zu Rande. Und darum ist es halt wichtig, dass man die Menschen draußen besucht, bevor es losgeht, während der Umsetzung besucht, Referenzgruppen bildet, mit den Menschen gemeinsam, für die das ist, arbeitet und natürlich auch danach immer nochmal vorbeischneit und sagt, na, wie sieht's denn aus, was läuft denn gut? Und in diesem Atemzug ihnen auch zeigt, ich sage jetzt mal, was ist technologisch vielleicht noch möglich, weil jetzt eine Apple Vision Pro rauskommt, weil eine Meta Quest da ist, weil eine Apple Watch verfügbar ist.
Der zweite, wenn ich ganz kurz einmisch, ja, gerne. Wie stark sollte man da auf die Wünsche der Mitarbeiter oder der Kunden eingehen, der Nutzer eingehen. Wir kennen ja alle das Beispiel mit, wenn wir die Kunden gefragt hätten, hätten sie schnellere Pferde gewollt. Ford war das damals und so?
Ja, ich glaube schon. Naja, gut, dass dieses Streben nach Perfektion, was natürlich, wenn du jetzt einen Techniker fragst, ne, der möchte immer alles ganz perfekt machen, ist klar. Und wir haben auch dieses Streben nach Perfektion, dass wir eine tolle Oberfläche, tolle technische Implementierung und so weiter haben. Aber am Ende vom Tag musst du natürlich, ich sage jetzt mal, ein gewogenes Mittelmaß finden. Einerseits, das trifft jetzt immer nicht für, man kann das nicht generell über einen Kamm scheren, ja. Man muss da schon, ich sag mal, ein bisschen auf das flexibel auslegen, was ich sage. Einerseits wissen die Kollegen und Kolleginnen, die du draußen begleitest, durchaus, was sie gerne brauchen, aber wir können nicht so wirklich artikulieren, wie es aussehen muss. Und dann kommt der Appetit beim Essen. Du hast diese Referenzgruppen, die sehen, was so passiert. Und dann fängt teilweise auch so eine Phase an, wo sich jeder dieses wünscht dir, was kommt. Ne? Wäre doch toll, wenn der Knopf noch da wäre, wäre doch toll, wenn das noch da wäre, wäre toll, wenn das noch da wäre. Da hat sich eigentlich etabliert dieses berühmte Warum, 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 um einfach auch den Menschen dazu zu bringen, zu überlegen, aus der ersten Idee heraus zu überlegen, ja, warum ist denn das wirklich wichtig? Warum muss denn der Knopf da sein? Wir haben uns echt angewöhnt, ganz stark auch bei den internen Referenzgruppen dann zu sagen, warum brauchst du das? Erklär uns das. Wir würden das gerne noch besser verstehen. Nicht um zu sagen, du hast doch keine Ahnung oder sowas, sondern einfach um wirklich zu verstehen, warum brauchst du diese Funktion an dieser Stelle, in dieser Art, nicht noch woanders, warum brauchst du sie doppelt und dreifach und keine Ahnung was. Weil aus diesem ständigen Warum kommt irgendwann auch die Möglichkeit zu sagen, ja, das macht ja vielleicht gar keinen Sinn, dass man das baut. Oder man macht es halt anders. Und von der Seite, das ist halt kein Prozess, wo man einmal vorbeigeht und dann wieder im Elfenbeinturm verschwindet, sondern ein stetiges, wiederkehrendes Erscheinen, ein stetiges Wiederholen, warum, 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 warum. Und so nähert man sich dann tatsächlich am Ende zu einer Lösung, die einfach gebaut ist, die übersichtlich ist, die schlicht ist, die sicherlich technisch gut umgesetzt ist und dem Menschen draußen, wie gesagt, hilft.
Ja, das Domainwissen ist immer ganz entscheidend, glaube ich.
Ja, genau, ja. Und da ist es halt auch, du bist halt auch bei deinem Kollegen vor Ort, dem du dann hilfst, ja. Und dieser Fokus auf Design und User Experience, das unterschätzen halt viele, ja. Heute geht's ja bei vielen Lösungen immer noch darum, ich habe eine Funktion umgesetzt, aber der Anwender muss es ja auch, ich sag mal, funktionsfähig zur Verfügung haben, der muss das nutzen können, der muss damit aber auch ein positives Erlebnis verbinden, damit er es auch gerne wieder nutzt, ja. Und diese Philosophie, dass das Thema Design und User Experience eine Rolle spielen, das haben wir halt bei uns auch in dem Thema Entwicklungsprozess tief verankert, dass wir von der Konzeption bis zur Implementierung ist nicht nur optisch schnieke und schick sein muss, sondern halt auch funktional, einfach, aber auch beispielsweise barrierefrei, ja. Ich meine, allein sowas wie Rot-Grün-Schwächen oder man kann allgemein, ich bin ja auch jetzt zigfach am Auge operiert, ja, das Thema, kann ich dynamische Schriften einführen, wie ordne ich Sachen an, wie kriege ich es den Anwendern vorgelesen, wenn sie vielleicht keine Sicht mehr haben, dass auch solche Sachen eine Rolle spielen. Und das ist quasi ja, bei uns ganz tief integriert. Ein anderer Punkt, ich habe vorhin von Fehlern gesprochen. Ne? Fehler dürfen gemacht werden. Nur durch Fehler lassen sich Probleme nachhaltig lösen. Anstatt aus Angst keinen Schritt zu tun, wir hatten es ja eben auch als Beispiel gehabt, ja, sollte man keine Angst davor haben, auch mal Fehler zugeben zu können. Oder wenn halt mal was schief geht, dann darf, wie gesagt, keinem der Kopf abgerissen werden. Es gilt also aktiv Raum für Innovation und so auch für Fehler zu machen. Denn nur so kann man aus den Mitarbeitern, die Mitarbeitenden dazu fordern und fördern, dass sie quasi ja, Grenzen überschreiten, dass sie versuchen, ihr Bestes zu geben und sich nicht in einer Art Schneckenhaus, ja, in einer Art Schneckenhaus verschließen. Ja, verstecken. Verstecken ist auch ein schönes Wort, ja. Also so kriegt man quasi auch den Mut in die Belegschaft hinein, auch mal aus Architektur, Kosten, Betriebsgründen, wir hatten es eben, ne, warum, 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 auch mal Nein zu sagen. Ja? Man muss auch hinter seinen Überzeugungen stehen. Das heißt jetzt nicht, wie man es vielleicht von anderen Einheiten, Menschen aus anderen Bereichen, aus anderen Firmen kennt. Man hat ja manchmal, wenn man dann so sagt, wenn man sagt Nein, dass man Angst hat, dass man so als Nörgler hingestellt wird oder als Verhinderer. Darum geht's gar nicht. Ja, all meine Jungs, wie gesagt, ich habe ja nur Jungs, sind angehalten, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Wir haben Verantwortung zusammen mit dem Fachbereich für eine echt gute, tolle, schöne, zufriedenstellende technische Lösung. Und wenn etwas umgesetzt werden soll, kann und muss, wo man halt nicht dahinter stehen kann zu 100%, dann muss mindestens eine Diskussion darüber geführt werden, wie man damit umgehen möchte und nicht einfach alles stillschweigend abnicken nach dem Motto, ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Mein alter Chef hat mal zu mir gesagt, Herr Zimmermann, möchten Sie vorne im Bus sitzen oder hinten mitfahren? Und ich sitze ganz gerne mit meinen Jungs ziemlich weit vorne im Bus und wir wollen schon ein bisschen mitgeben, wo die Reise hingeht und nicht nur hinten sitzen und ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. In Schulzeiten war hinten jetzt mehr so Kartenspiele, also wir hatten ja damals ja keine Smartphones, ne? Wir hatten ja nichts. War hinten nicht so die aufmerksame Fraktion, ja. Aber vielleicht ist das ja heute auch alles anders. Und ansonsten, ich meine, wir haben ja hier nur einen Audio-Podcast. Wer mich aber mal in der einen oder anderen Präsentation oder in Videopräsentation kennt, sieht, dass ich das eine oder andere graue Haar auf meinem Haupt trage. Mein Friseur sagt immer, zum Glück hast auch noch Haare. Ich hoffe halt auch mit 50 noch flexibel und offen für neue Ideen zu sein. Ja, man muss sich auch bereit sein, seine Meinung auch mal zu ändern und nicht so engstirnig sagen, ich habe recht, ich weiß alles. Ja, man muss also nicht nur das Nein eintreten, man muss auch dafür offen sein, sich überzeugen zu lassen und auch mal zuzugeben, naja gut, da habe ich mich geirrt. Du hast eine gute Meinung gehabt, du hast mich überzeugt, du hast, ja, da muss ich schon zugeben, da hattest du recht. Und auch das muss man einfordern und auch vorleben. Ich möchte mit meinem Kompetenzcenter also ein Umfeld schaffen, in dem wir uns nicht nur gegenseitig fördern und gegenseitig inspirieren und uns aber auch gegenseitig über unsere eigenen Grenzen hinaus bewegen und uns dabei unterstützen, dass wir, ich möchte mal sagen, natürlich arbeiten wir innerhalb von Konzernprozessen und halten uns auch an alle Vorgaben, aber dass wir intern immer so ein bisschen den Spirit, ich sage jetzt mal, von so einem jungen Startup haben, dass man sich halt auch was, wie gesagt, dass man sich was traut. Und darin sehe ich halt meine Aufgabe, um das zusammenzufassen, ja, das Team zu Höchstleistungen zu motivieren, ohne dabei den Spaß und auch die Leidenschaft an der Arbeit zu verlieren.
Ein paar Sachen, die du gebracht hast, das erinnerte mich dann doch wieder an den guten Steve Jobs, die Führungsprinzipien, womit wir auch wieder den Kreis zu unseren früheren Themen schließen. Wir sind wieder bei Apple gelandet. Ist das denn noch zeitgemäß, was Steve damals schon geäußert hatte?
Es kommt wieder die berühmte Antwort, kommt drauf an, ja? Oder kurze Antwort, ja, lange Antwort. Schauen wir mal. Nee, also Spaß beiseite. Führung hat für mich nichts mit Trends, Erwartungen, Zeitgeist oder so zu tun, sondern mit der Fähigkeit, eine Vision umzusetzen, Teams zu motivieren, Höchstleistung zu erbringen. Ja, echte Führung muss dabei aber auch immer authentisch sein und unabhängig, wie gesagt, von Zeitgeist, gesellschaftlichen Normen. Und von der Seite würde ich sagen, dass die Führungsprinzipien von Steve Jobs, zwar sicherlich legendär sind, weil sie haben zweifellos die Erfolgsgeschichte von Apple geprägt und mich tatsächlich auch in meinem Alltag inspiriert. Aber Führungsansätze entwickeln sich natürlich stetig weiter und haben mit dem, was du jetzt eben sagtest, kennt man doch von Steve, sicherlich eine solide Basis gelegt. Heute legen viele Unternehmen immer mehr Wert auf eine flexible, kooperative Führungsstruktur. Und genau das ist das, was man ja auch vermitteln will. Es geht darum, die bewährten Prinzipien mit modernen Anforderungen wie Agilität, Diversität, Mitarbeiterorientierung zu verbinden. Erfolg bedeutet also für mich zum Beispiel nicht, Ziele alleinig durch koordinierte Projekte gemäß KPIs zu erreichen. Es geht für mich auch darum, also nicht darum, wie ein Hubschrauber den Überblick zu haben, für die entscheidenden Schritte zu landen, gute Ratschläge zu treffen, wieder in den Hubschrauber einzusteigen und weiterzufliegen. Ich sehe das viel mehr als mich jemand, als der versucht, sein Team zu inspirieren, ein Umfeld zu schaffen, in dem diese erfolgreich sein können, wo sie gerne hinkommen. Überlegt mal, die Leute, ich meine, wir arbeiten alle eine gewisse Zeit und einige Menschen sehen ihren Arbeitskollegen häufiger als ihre Familie. Das mag traurig klingen, weil wenn man jetzt noch Arbeitszeiten an- und abreise, alle anderen sind auch Arbeit, man trifft sich dann nur abends und so weiter. Das heißt, du hast ja auch eine Art, ein soziales Gefüge miteinander. Und darin liegt für mich, wie gesagt, auch der Wert meiner Arbeit, ein Umfeld zu schaffen, Überzeugungskraft zu haben, die Menschen auf das Relevante zu bringen, ohne dass man sich im Detail verliert, den Alltag so zu gestalten, dass wir gemeinsam ständig mit dem Fokus auf die richtigen Ideen und auf die richtigen Impulse zu setzen, so dass wir tolle Lösungen für unsere Kollegen und Kolleginnen machen, bereitstellen können. Und wenn ich mal überlege, ich habe von dem Kollegen, der mir das mit dem Bus gesagt hat, mal ein Buch geschenkt bekommen. Das war von Fredmund Malik. Das ist so ein Management-Experte aus, ich glaube, der ist in Österreich geboren und lebt seitdem in Schweiz, in der Schweiz. Der hat ein Buch, ja genau, der hat so ein Buch Führen, Leisten, Leben geschrieben, ist schon ein bisschen älter, das Buch. Und da schreibt er auch ganz viele Ansätze, aber das Wichtigste, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass er geschrieben hat, dass man das Thema an Weiterbildung arbeiten muss. Und das ist natürlich jetzt auch wieder, ich sage jetzt mal, so eine Binseneinheit. Ne? Wir alle, jetzt egal ob Führungskraft oder nicht, ob Mitarbeiter oder nicht, wir alle müssen uns permanent weiterbilden. Ja? Das Stichwort lebenslanges Lernen habe ich meinem Sohn letztens auch gesagt. Der meinte, ich bin ja bald mit der Schule fertig, dann kann ich endlich arbeiten gehen, dann muss ich nichts mehr lernen. Habe ich gemeint, vergess es. Ja? Du musst weiter lernen. Und das betrifft nicht nur die fachlichen Themen, sondern auch soziale, methodische Kompetenz. Ja? In der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, sei es Fachbereich, sei es Kollegen, dass man soziale Kompetenz ausbaut. Ja, das gehört da genauso dazu. Empathie, Selbstreflexion, Kommunikationsskills, dass man zuhören kann, dass man aber auch delegieren kann. Ja, es gibt, ich kenne Führungskräfte, die haben ein Problem mit Delegation. Dass man auch vertrauen kann, dass man mit Vertrauensvorschuss arbeiten kann. Und wenn man das jetzt wieder auf deine Frage mappt, ja, Steves Prinzipien, haben mich geprägt, ja. Sie sind bis heute für mich auch kein schlechter Ratgeber gewesen. Und nachdem ich auch die Ehre mal hatte, ihn persönlich das ein oder andere Mal zu erleben, halte ich seine Prinzipien, wenn ich das so sagen möchte, nicht für überholt, aber für ein sehr verlässliches Fundament meiner täglichen Arbeit.
Lass uns nochmal abschließend zum Thema Digitalisierung zurückkehren. Das Ganze vermischt sich natürlich auch mit dem Thema Führung etc. Momentan müssen sich ja wir alle wahrscheinlich mit der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, die uns alle wahrscheinlich in unserem Tun und Wirken sehr stark verändern wird in der nächsten Zeit. Welche Rolle siehst du denn persönlich, welche Rolle denkst du, wird KI in Zukunft spielen?
Das ist ja echt ein breites Feld. Sie macht ja gefühlt von nichts halt, ne? Jetzt mal bei uns gesprochen, ob Lastprognosen oder vorausschauende Wartung von Kraftwerksanlagen. Der Konzern setzt natürlich künstliche Intelligenz in vielen Geschäftsbereichen ein, beziehungsweise hat Projekte und Planungen, dies zu tun. Für uns als Infrastrukturunternehmen ist die Technologie im Rahmen der Digitalisierung, also die KI-Technologie, ebenso ein zentraler Hebel wie das ganze Thema unter dem globalen Begriff der Digitalisierung, um die Energiewende zu meistern. Ich meine, möchte mal andersrum anfangen. Das ist noch gar nicht so lange her, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest noch nicht so lange her, ja, im August 2024 hat ja die Europäische Union mit dem AI Act das weltweit erste Gesetz zur Regulierung von KI veröffentlicht. Und während da einige schimpfen, muss man sagen, nee, muss man gar nicht schimpfen. Denn bei allen Chancen, die mit dem Einsatz von KI verbunden sind, verbirgt sich dahinter natürlich auch eine Technologie, die durchaus das eine oder andere Risiko haben könnte. Und daher ist es wichtig zu verstehen, dass die Verordnung die KI nicht verbietet, sondern einfach einen risikobasierten Ansatz verfolgt. Und warum erzähle ich das? Das erzähle ich deswegen, da wir von vornherein schon sehr lange bei diesem Thema dabei sind. Ja, und es geht ja darum, wie wir die Technologie in Zukunft sicher, transparent und verantwortungsvoll nutzen können. Dazu müssen sich alle Marktteilnehmer und auch wir als Konzern uns an bestimmte Regeln halten. Von der Seite ist diese EU-Verordnung für KI-Systeme, diese in verschiedene Risikogruppen, Kategorien einzuteilen, ein nicht unwesentlicher Faktor, den man ja beachten sollte. Diese Verordnung verpflichtet also auch uns, dass wir mit KI quasi sehr bewusst umgehen. Und das Gesetz trifft uns als EMBW dabei, wie gesagt, nicht unvorbereitet. Wir haben diesen Gesetzgebungsprozess, heißt das? Ja, genau, Gesetzgebungsprozess in einem interdisziplinären Team aus Juristen, Digital Office, Politik aktiv begleitet und schon vor der Verabschiedung der Verordnung auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit KI im Konzern geachtet. Und genau auf diese Erfahrungen bauen wir nun auf. Und dazu kommt, dass diese Regelung ja zum Glück, ich meine, es betrifft ja auch die anderen, oder zum Glück ist das falsche Wort, aber es betrifft ja auch die anderen Firmen, dass die Regelung ja nur schrittweise verbindlich wird, ja, und tritt ja auch erst August 26 in Kraft. Aber du hast ja mich gefragt. Ich persönlich wünsche mir und fordere aber auch von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass man sich sowohl bei uns im Kompetenzcenter als auch außerhalb mit KI ganz aktiv beschäftigt. Dass man damit experimentiert, dass man damit Spaß hat, dass man sich ständig die Frage stellt, wo ist die Grenze des Machbaren, wo kann es uns helfen? Wo kann es uns helfen, Innovationen zu fördern und zu fordern? Und ich bin mir sicher, dass KI nicht mehr wegzudenken ist. Wir werden KI auch in Zukunft überall dort einsetzen, wo sie uns bei unseren täglichen Aufgaben und der Erreichung unserer Ziele unterstützt. Und so bin ich mir sicher, dass die KI zum Beispiel in Zukunft uns hilft, noch mehr ortsunabhängige Arbeit zu machen. Ja, alleine wenn ich mir mal überlege, du arbeitest vielleicht in internationalen Projekten und mal egal, wie das jetzt ist, okay, alle versuchen irgendwie Englisch zu reden, aber Englisch ist für die meisten dann doch irgendwie eine Fremdsprache. Und wenn dann die indischen, türkischen Kollegen beispielsweise mit Englisch reden, die deutschen Kollegen aus dem Norden und aus dem Süden in Englisch reden, ist das für alle eine Fremdsprache. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr bald erleben werden, dass beispielsweise alleine solche Sachen wie Live-Übersetzer uns helfen werden, dass jeder in seiner Muttersprache verweilen kann und dass das beispielsweise so auch Meetings effizienter machen lässt. Aber auch dieses Lernen und Verbessern meines eigenen Leistungsniveaus. Wenn ich mir mal anschaue, zu was Praktikanten, Werkstudenten, aber auch erfahrene Kollegen und Kolleginnen in der Lage sind, umzusetzen, auf neue Ideen zu kommen, gedankliche Nüsse zu knacken, mit Hilfe von KI-Tools, dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn man mal bedenkt, wie kurzfristig, ich sage jetzt mal sowas wie ChatGPT am Markt genutzt wird. Ich meine, ChatGPT ist ja schon ein paar Tage alt, ist ja erst irgendwie mit der Version 3.5 irgendwie prominenter geworden und das ist noch gar nicht so lange her, dann ist das schon ziemlich spannend zu sehen, was das Ganze in Zukunft bedeutet. Und dabei vertrete ich jetzt nicht die Meinung, wie vielleicht der ein oder andere KI-Influencer auf den ein oder anderen sozialen Plattformen vertritt, dass KI uns die Jobs kosten wird und Personalabbau führen wird. Ich bin mir vielmehr sicher, dass das KI die Chance ist, den interessierten Menschen die Freiräume zu erschließen, weil sie einfach effizienter, schneller, bequemer und einfacher arbeiten können, dass sie quasi ihren Arbeitsalltag noch effizienter gestalten können. Und wir als EMBW und so auch mein Kompetenzcenter wollen halt Vorreiter sein und zeigen, dass Technologieeinsatz und Verantwortung in Einklang gebracht werden können. Denn am Ende muss einem auch klar sein, die künstliche Intelligenz, KI, ja, die soll uns als Menschen dienen, nicht umgekehrt. Wir sollen ihr nicht zum Opfer fallen.
Ja, danke dir, Marc. Mit diesem Schlusswort enden wir hier. Vielen Dank für deine Zeit. Bin schon gespannt, welches nächste Thema wir anpacken zusammen. Jetzt aber erstmal eine Pause. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Mein heutiger Gast war Marc Zimmermann von der EMBW. Und mein Name ist Manfred Bremmer, ich bin Redakteur bei der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.